Herzlich willkommen zu einem Hörbeitrag der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz, einer gemeinsamen Initiative zur Strukturentwicklung der Landesregierung und der Träger der Pflegeversicherung NRW.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Charlotte Boos. Ich begrüße Sie recht herzlich zur ersten richtigen Folge der Hörbeiträge vom Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen. Heute heißt es: Von der Landesinitiative Demenzservice zu den Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz. Unterstützen, informieren, vernetzen. Das Motto vereinte schon die Demenz-Service-Zentren. Aber wie war das im Jahr 2019, als die Weiterentwicklung vor der Tür stand? Der Auftrag ist: regional unterstützen und vernetzen, damit Menschen mit Hilfe und Pflegebedarf mit und ohne Demenz länger zu Hause leben können. Vorhandene Strukturen stärken und unterstützen, auch Neues zu schaffen. Christian Herd, Leiter der Koordinierungsstelle der Regionalbüros, stellt sich heute den Fragen von Dagmar Langenohl. Er hat den Prozess damals und heute maßgeblich begleitet. Aber sie erwartet nicht nur einen Rückblick. Wir blicken natürlich auch nach vorne. Im Interview auf die Initiative der Regionalbüros, aber auch in unserem Veranstaltungskalender auf Kurse und Vorträge in der nächsten Zeit. Und wir starten mit unserer Rubrik Sie fragen, wir antworten. Doch zunächst Dagmar Langenohl im Interview mit Christian Herd.
Ja, schönen guten Morgen, Christian Herd. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, bei unserem neuen Hörbeitrag unser erster Interviewpartner zu sein. Ich hoffe sehr, es geht dir gut und du bist gut ins neue Jahr gestartet.
Ja, guten Morgen, Dagmar. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und dass ich auch dann der erste Interviewpartner direkt sein darf. Ich bin gut ins neue Jahr gestartet, bin gespannt, was 2021 passiert und freue mich auf unseren Austausch.
Ja, sehr schön. Christian, du bist Projektleitung und Leitung der Koordinierungsstelle der Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz beim Kuratorium Deutscher Altershilfe in Köln. Habe ich das so richtig gesagt?
Ja, das ist richtig, auf jeden Fall.
Genau, du hast vorher schon die Landesinitiative Demenz Service in der Koordinierungsstelle begleitet. Die Regionalbüros sind ja sozusagen jetzt die Weiterentwicklung der Demenz Service Zentren. Ganz klar mit einem erweiterten Aufgabengebiet und mit mehr Mitarbeitenden pro Regionalbüro. Zum 1. Juli ging's los, 2019. Angekündigt wurdest du ja in unserem ersten Hörbeitrag, wo wir uns selber alle vorgestellt haben, als Mann der ersten Stunde. Wenn du nun gut anderthalb Jahre später zurückschaust, was waren die drei größten Herausforderungen für dich in dieser Zeit?
Ich versuche mal, das auf die drei Herausforderungen runterzubrechen. Weil wenn ich so an die Zeit zurückdenke, dann war das auf jeden Fall herausfordernd. Das Schöne war ja vor allem aber, dass sich die Herausforderungen wie so ganz viele Möglichkeiten eigentlich angefühlt haben. Es war ganz viel Perspektive da. Das war erstmal toll. Die ging vor allem mit der Erweiterung unseres gemeinsamen Arbeitsprogramms zusammen als Netzwerk. Und das ist natürlich schön, wenn es neben der Erweiterung von den Themen und dem Aufgabengebiet dann eben auch Kolleginnen und Kollegen gibt, mit denen man zusammen dann arbeiten kann, um es auch umzusetzen. Das waren erstmal gute Startvoraussetzungen. Aber so die drei vielleicht größten Herausforderungen oder Entwicklungsaufgaben, würde ich mal denken, waren einmal nach innen betrachtet, ist das ja eine Weiterentwicklung eines Netzwerks gewesen, was seit 2004 gestartet ist mit den Demenz-Service-Zentren. Und das ist natürlich, macht natürlich immer was mit einer gewachsenen Struktur, wo Zusammenarbeit ist, wo irgendwie auch so ein Thema lange Zeit bearbeitet worden ist, wie man so ein ich glaube, es nennt sich so bei anderen Unternehmen Change-Prozess eigentlich genau abläuft. Das war was, mit dem alle, so die Träger, die Teams in den Regionalbüros, mit den Mitarbeitenden, die neu dazugekommen sind, schon länger dabei waren, gemeinsam so eine Entwicklungsaufgabe für sich hatten, einmal wirklich als Regionalbüro zu starten, sich die Region und Aufgaben nochmal zu erschließen, gemeinsam die Ziele zu setzen, auch nochmal vielleicht neue Formate der Zusammenarbeit. Wir haben ja quasi nicht nur inhaltlich den Schalter umgelegt, sondern auch gesagt, wir wollen uns als Netzwerk dann weiterentwickeln. Das waren so für nach innen betrachtet, finde ich, große Herausforderungen, dass wir das gut hinkriegen wollten. Und dann natürlich als Fach- und Koordinierungsstelle ist unsere Aufgabe ja, diesen Prozess halt gut zu begleiten. Nochmal die Leitlinien, die den Kern unserer Arbeit bilden, auch wirklich gut darzustellen, die Ziele zu formulieren, die wir uns gesetzt haben, weil wir ja mit dem Wandel auch etwas erreichen wollten, nämlich eben eine Verbesserung der Versorgungsstrukturen durch so vernetzte Zusammenarbeit vor Ort für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen. Das ist natürlich auch eine riesige Aufgabe und keine, die jetzt in einem Jahr abgeschlossen ist, sondern wo man, glaube ich, eher wirklich schon fast in Jahren und Jahrzehnten denken muss, weil es auch eine Aufgabe ist, die ja nicht einfach abgeschlossen ist, sondern kontinuierlich weiterläuft. Und das ist schon wirklich eine Herausforderung. Und gleichzeitig habe ich mich sehr gefreut, dass sich dieser Arbeitsansatz von regionaler Zusammenarbeit in so einem Netzwerkverbund bewährt hat über die langen Jahre im Bereich der Demenz-Servicezentren und Land- und Pflegekassen dann auch gesagt haben, das hat sich bewährt, das wirkt, das funktioniert auch wirklich, dass wir in Strukturförderung investieren. Das ist ja wirklich auch keine geringe Investition für Land- und Pflegekassen. Und das ist genau der Ansatz, den wir in den nächsten Jahren gemeinsam mit dieser Vielfalt von Akteuren auch verfolgen wollen, um die Lebenssituation von Betroffenen und Angehörigen zu verbessern und die sich engagieren wollen, darin zu unterstützen. Das war sicherlich, finde ich, eine der größten Herausforderungen. Die zweite war direkt, wie ich schon angesprochen habe, dass viele neue Themen hinzugekommen sind. Demenz sind alle nicht nur Profis gewesen, es war auch immer ganz klar, dass die Trägerinnen und Träger da einen besonderen Schwerpunkt und Zugang haben und jahrzehntelange Erfahrung in der Arbeit für und mit Menschen mit Demenz und den Akteuren und auch sehr gut darin waren, nochmal in eine Region deutlich zu machen. Und das war, wenn ich so zurückblicke, ja Jahre gar nicht der Fall, dass das eine wirklich Mehrakteursaufgabe ist, die man nur vernetzt bewältigen kann, weil es eben so viele verschiedene Personen braucht, wenn es um ein komplexes Thema geht. Also waren wir, glaube ich, alle im Umgang mit Komplexität vertraut und auch das Thema Demenz hat ja ganz viele inhaltliche Schnittstellen zu Themen, die jetzt viel stärker nochmal in den Mittelpunkt unserer Arbeit stehen, wenn es um Unterstützungsangebote geht, gerade Unterstützungsangebote im Alltag in Bezug auf den Entlastungsvertrag, wenn es um Beratungsformate und vernetzte Beratungsstrukturen geht, jetzt nochmal im Schwerpunkt wirklich in Bezug auf gesetzliche Pflegeberatungsangebote, Case and Care Management. Und die Schwerpunktthemen, wo wir sagen, okay, das sollen ja nicht nur Angebote entstehen, sondern die sollen sich an die Bedarfe von spezifischen Zielgruppen richten, die eben mit den dazugehörigen Herausforderungen konfrontiert sind. Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, Menschen mit erworbenen lebenslangen Behinderungen. Pflegende Angehörige sind ein riesiges Querschnittsthema, natürlich. Und genauso das Thema auch nochmal Demenz. Diese Berührungspunkte waren da, aber wir haben nochmal jetzt quasi einen wirklichen Fokus und ein Brennglas draufgelegt, dort noch stärker gemeinsam und konzentrierter zu arbeiten. Das heißt eben auch, dass man sich, obwohl man schon als Akteur in der Region eine Tradition hat, gerade auch im Bereich von vernetzter Zusammenarbeit, viele Themen neu erschließen muss. Wenn es um Herausforderungen geht, glaube der Entwicklungsauftrag nach innen und der Entwicklungsauftrag nach außen mit diesem Start und die Vergrößerung als Chance, das waren so die größten Herausforderungen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, werde ich nicht müde zu erwähnen, wie eindrucksvoll ich das finde, dass eine Initiative, ein Netzwerk, der ja ein gemeinsames Arbeitsprogramm hat, aber kein Verbund ist. Es ist ja kein Unternehmen mit 12 Niederlassungen und eindeutigen Hierarchien und Machtentscheidungsprozessen, sondern es geht ja bei uns genauso wie das, was wir in den Regionen schaffen wollen, um Kooperation, vertrauensvolle Zusammenarbeit und Transfer, die da den Mehrwert schafft. Und dass das nach anderthalb Jahren so gut und vor allem so effizient nicht funktioniert, dass wir für die Menschen arbeiten und nicht für uns und uns mit uns selber beschäftigen, sondern gerade in einer Pandemiesituation einen bedarfsorientierten Output haben mit wirklich hervorragenden Angeboten, der, glaube ich, zeigt, was Strukturentwicklung bewirken kann, wenn man zusammenarbeitet. Ja, haut mich jedes Mal ein Stück weit um, muss ich wirklich sagen. Wir sind lange nicht fertig, aber wir sind auf einem sehr guten Weg.
Ja, das denke ich auch. Besonders, wo du hast es gerade schon mal angesprochen, die Pandemie auch uns vor dieser Herausforderung Anfang des Jahres gestellt hat. Ne? Im Februar letzten Jahres habt ihr aber noch kurz bevor dann der Lockdown im März dann auch kam, habt ihr als Mitarbeitende der Koordinierungsstelle alle Regionalbüros besucht. Sozusagen habt ihr ja so eine kleine NRW-Tour gemacht.
Ja, genau.
Ihr konntet dabei die neuen Mitarbeitenden etwas besser kennenlernen und habt auch so ein bisschen Atmosphäre in den Büros, in den Teams, in der Region so schnuppern können. So ein bisschen was schnappt man ja immer so auf, ne? Was ist so dein persönliches Resümee dieser Tour?
Ich glaube, also zwei Sachen nehme ich immer mit. Das eine ist, jedes Mal, wenn wir unsere NRW-Tour abgeschlossen haben, und das ist oft, finde ich, auch wirklich anstrengend, weil wir dann eng getaktet sind und im Prinzip in Aachen anfangen und irgendwann dann in Münster enden und das in, weiß ich, ungefähr so 1 bis 1,5 Wochen. Das eine ist natürlich Erschöpfung, ein Stück weit, weil mit den Gesprächen, das macht was mit einem. Und es besteht sich aber jedes Mal, wie wichtig es ist, das zu machen. Das ist nochmal ein ganz anderes Format neben unseren Treffen in Kompetenzgruppen und in so Steuerungsrunden, die wir natürlich haben, wenn man vor Ort ist. Man nimmt ganz viel von Qualität mit, finde ich, was so die Innenansicht in die Regionalbüros mit den Kolleginnen und Kollegen betrifft, aber vor allem auch nochmal ein Stück weit, finde ich, das Setting des Regionalbüros in den regionalen Strukturen. Es gibt ja Regionalbüros, weil eben NRW so vielfältig und bunt und unterschiedliche Rahmenbedingungen hat, je nachdem, wo man sich gerade befindet, in einem trotzdem dicht besiedelten, wahnsinnig großen Flächenland. Wir arbeiten ja quasi hier in einem Arbeitsbereich, in einem Land, das so groß ist wie die Niederlande. Für mich immer sehr eindrucksvoll. Und das Zweite ist, habe ich letztens lange mit jemandem darüber diskutiert, weil das missverständlich ist, dass Heterogenität immer eine sehr große Chance auch bedeuten kann, wenn man weiß, wie man sie nutzen sollte. Und ich stelle immer fest, dass natürlich die Kolleginnen und Kollegen und die Regionalbüros an sich sind unterschiedlich, die bringen viele unterschiedliche Erfahrungen, Kompetenzen mit, die sind alle sehr professionell und sehr gut in ihrem Job, aber jeder hat nochmal besondere Schwerpunkte, Perspektiven, Kompetenzen, Zugangswege, das betrifft die Regionalbüros genauso wie die Träger, bei denen sie angesiedelt sind, die sind sehr unterschiedlich, da ist ein sehr großes Spektrum mit dabei und genau dasselbe gilt auch für die Region, in denen sie halt tätig sind, von siedlungsarm bis ganz urban und städtisch mit großen Wegen, unterschiedliche Quoten, Rahmenbedingungen, was so die Trägerinfrastruktur betrifft, aber auch die Betroffenen, zeigt ein riesiges Maß an Diversität. Das heißt, man muss im Kleinräumigen gucken, mit wem und für wen arbeiten wir hier eigentlich und was braucht es jetzt eigentlich genau in dieser Situation und genau in diesem Setting. Und das ist dann eben nicht immer eine Schablone, die in Dresden-Steinfurt genauso funktioniert wie in Heinsberg oder in Olpe. Und deshalb gibt es Regionalbüros und deshalb, die finden aber genau diese Zugangswege und sind dann da und Präsenz und können die entwickeln. Und das ist das, was ich mitnehme. Nicht nur, dass es das braucht, sondern dass dieser Arbeitsansatz funktioniert und sich bewährt. Und was ihn aber umso wichtiger macht, ist, dass die Regionalbüros zusammenarbeiten. Das heißt, ihr zum Beispiel habt viel zu tun, natürlich mit den Regionalbüros, die um euch herum angesiedelt sind, Richtung Köln und Richtung Dortmund. Aber ihr trefft in den verschiedenen Arbeitsgremien und Arbeitsgruppen auch die Kolleginnen aus Münster, aus dem westlichen Ruhrgebiet, aus Wesel. Und dann gibt es viel Austausch, welche Strategien es eigentlich gibt und welche Angebote. Und so findet ein Transfer statt, den man sonst gar nicht gewährleisten könnte, weil beispielsweise eine zentrale Stelle, die diese Aufgabe übernehmen würde, vielleicht mit 50 Leuten, fehlen die Zugangswege, die Reputation und die Kenntnis der örtlichen Strukturen. Und das ist eine enorme Qualität und das ist, was ich meine, wenn ich sage, eine Heterogenität möchte man manchmal weiterentwickeln und stärker homogenisieren, gerade wenn es um Qualität geht und Angebote, aber man muss sie an manchen Stellen eben auch als Entwicklungsauftrag und Chance begreifen und lernen, damit zusammenzuarbeiten und damit umzugehen. Und das ist etwas, was mir die Besuche jedes Mal zeigen.
Ja, genau. Und so kann man ja auch dann besser darauf reagieren, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Zielgruppen, sage ich mal so ganz plakativ, ne? Und das bedeutet ja auch, diese Netzwerkarbeit, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, und das ist ja ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt aller Regionalbüros. Und wir sind ja zum Start 2019 voller Elan und Motivation an den Start gegangen. Und ich selber habe jetzt am 1. Oktober 2019 gestartet und habe das ja auch so mitbekommen und wahrnehmen können. Und dann wurden wir, wie alle viele andere Bereiche, ja auch voll ausgebremst durch den Lockdown im Frühjahr 2020. Wie hast du diese Zeit erlebt im Hinblick auch auf die Arbeit der Regionalbüros? Wir haben ja erstmal so gedacht, oh je. Und nun?
Die Pandemiesituation gucke und den Lockdown, dann hat das mit allen auf ganz vielen Ebenen natürlich was gemacht, als Person, als Betroffener, als Angehöriger, aber eben auch als Kollegin oder Kollege im Regionalbüro. Gefühlt ist die Welt sehr drastisch zu einem Stillstand gekommen. Das hat, finde ich, für einen ganz intensiven Schockmoment gesorgt, der auch durch alle Regionalbüros und uns als Koordinierungsstelle ging, direkt gewendet, um zu schauen, was braucht ihr jetzt, wie können wir euch unterstützen. Und jede Region hat da direkt einen guten Pack angefunden, weil es zum Beispiel aber auch schon die erprobten Formate von Zusammenarbeit, das ist ja ganz wichtig im Aspekt von Netzwerkarbeit, das ist ja kein Selbstzweck oder etwas, wo man sich im Kreis dreht, sondern es lebt ja von konkreter Zusammenarbeit. Dadurch, dass die da war, konnten wir schnell helfen, und das ist auch so die Rückmeldung, die wir aus unseren Strukturen bekommen haben, von den Akteuren, von den Trägern, von den Betroffenen selber. Und das ist was mich nach wie vor wirklich ganz beeindruckt. Nicht nur die enorme Rückmeldung aus der Gesellschaft selber, wo ein enormes Engagementpotenzial war. Wir hatten ja Situationen, in denen kam so auf eine Person, die jemanden suchte, der sie unterstützt bei dem Bereich von Einkaufshilfen, ganz niederschwellige Dinge oder einen telefonischen Besuchsdienst. Da war eine Person, die das in Anspruch genommen hat, und teilweise 10 bis 20 Leute, die das angeboten haben, ne? Welchen Träger auch immer, ne? Ob das kirchlich oder gewerblich ist. Und das zeigt so, dass überall war viel Hilfsangebot da. Und ich glaube, unsere Kernkompetenz war, die zu unterstützen und zusammenzuführen mit diesen Angeboten, die wir seit Jahren schon erprobt haben. Ich kann da ganz viel zu sagen, weil mich das wirklich auch im Austausch mit anderen sozialpolitischen Akteuren hier wirklich beeindruckt, wie wirkungsvoll so ein Netzwerk, so eine Initiative mit den Regionalbüros und auch mit der guten Zusammenarbeit, finde ich, mit denen, die dazugehören, vor Ort und auf Landesebene und dazwischen, dann sein kann, nicht nur im Regelbetrieb, sondern auch dann, wenn es drauf ankommt. Ja.
Genau. Christian, was glaubst du, sind so die Herausforderungen für 2021? Wir stehen jetzt noch am Anfang, wir haben nächste Woche den 1. Februar. Wir wissen alle nicht, wie sich die Situation weiterentwickelt. Wie schätzt du das ein?
Ja, also das eine ist natürlich, dass mich die pandemische Situation weiter begleiten wird. Alle haben hoffentlich inzwischen gelernt, dass das etwas ist, wo es keine Glaskugel gibt, wo immer die korrekte Antwort drauf rauskommt, was eigentlich jetzt im September genau wie aussieht. Sondern das wird sicherlich prozesshaft weitergehen. Gott sei Dank sind die Impfkampagnen gestartet und finden statt. Da gibt es dann eben ein eher prozesshaftes Vorgehen, was daran liegt, dass einfach super viele Faktoren zusammenkommen, die kein Mensch alle direkt im Blick haben kann.
Das sind gute Perspektiven. Christian, wenn du jetzt so auf deine persönliche Situation schaust, Arbeit, aktuelle Lage, so als Überschrift, was würdest du dem als Überschrift zuordnen wollen?
Ja, so eine Headline.
Genau.
Das ist eine sehr schöne Frage, finde ich erstmal. Ist etwas, was ich auch gerne Menschen frage, weil es manchmal hilft, Dinge auf den Punkt zu bringen. Und ich habe ja auf eine Frage immer schon gefühlt mit 300 Sätzen geantwortet. Etwas, was ich gelernt habe und was passt gar nicht nur auf die Situation, wie sie jetzt ist, sondern ist was ein Satz, der mich begleitet, seit ich diese Art von Arbeit in der Koordinierungsstelle beim KDA in diesen Netzwerk- und Strukturentwicklungsprojekten mache, ist eigentlich angelehnt an Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist ein Stück weit ein Leitmotiv geworden und etwas, was auf diese Situation auch gut passt. Ich habe es gerade schon mal gesagt, man sieht, dass Hilfe und Unterstützung gebraucht wird, dann endet man nicht mit der Feststellung, dass das so ist, sondern das, was uns antreibt gerade jetzt, und das betrifft auch mich, ist, was können wir jetzt tun, und dann tun wir das. Und nur so gibt es Fortschritt und verändern sich Dinge und werden Situationen besser. Und das ist etwas, was gerade auch bei vielleicht auch komplexen Strukturen wie dem Netzwerk der Initiative der Regionalbüros immer wichtig ist, auch noch zu betonen. Es wird Konkretes und Gutes getan in einer Zusammenarbeit in Netzwerken, ja, mit durch verschiedene Angebote vor Ort landesweit, zielen all darauf ab und die wirken aber, damit sich ganz konkret für Menschen etwas verbessert und verändert. Und dann drehen wir uns nicht im Kreis, sondern es ist sehr wirkungsvoll, sehr konkret und eben auch sehr an die Person gerichtet. Und wenn ich auf die Evaluationen gucke, dann weiß ich, dass das auch ankommt. Deshalb ist und bleibt das Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das ist auch das Mantra, was ich mit dem ich auf unsere Kooperationspartner hinzugehe. Ist nicht bei Feststellungen stehen zu bleiben, sondern lösungsorientiert zu denken und dann Ärmel hochkrempeln, anpacken, aufbauen. So geht's weiter.
Das ist sehr schön. Das ist ein wunderbares Schlusswort für unser Gespräch, Christian. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, uns viel Erfolg in unserer Arbeit als Regionalbüros und bleib gesund und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung.
Ja, danke. Erstmal vielen Dank für das schöne Gespräch, nochmal für die Anfrage. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir uns sehen, in welcher Form auch immer, oder wieder voneinander hören. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es gefallen. Sie haben etwas mitgenommen und das Tolle ist ja, wenn sich Fragen ergeben oder Initiativen und jemand etwas machen möchte, dann seid ihr da und dann, ja, sprecht die Kolleginnen und Kollegen an. Viel Erfolg.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Christian. Tschüss.
Tschüss.
Ein ganz großes Dankeschön an Dagmar und Christian für das informative Interview. Ich nehme mit, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das passt natürlich wunderbar zu unserem Veranstaltungskalender. Mit dem ersten Nachbarschaftshelferkurs im Blended Learning Format. Blended Learning Format? Was soll das denn sein? Jannik Meyer informiert Sie darüber und noch über andere Angebote in der Region Südwestfalen. Bitte, Jannik.
Danke, Charlotte. Einige von Ihnen kennen vielleicht bereits die Kurse für Nachbarschaftshilfe vom Regionalbüro Südwestfalen. Das sind kompakte Pflegekurse, die sich an Menschen richten, die Freunde oder Bekannte unterstützen möchten, die mit anerkanntem Pflegegrad zu Hause wohnen. Bisher haben wir diese Kurse mit 12 Unterrichtseinheiten als zweitägige Veranstaltung in Präsenz durchgeführt. Nun wird der Kurs aber in Kooperation mit der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg zusätzlich im sogenannten Blended Learning Format angeboten. Das bedeutet, Inhalte und Dauer des Kurses bleiben gleich und circa die Hälfte des Kurses findet wie gewohnt an einem Präsenztag statt. Die andere Hälfte bildet jedoch eine Online-Phase. Die Teilnehmenden erhalten dafür Zugang zu einer Online-Lernplattform und können sich dort unabhängig von Zeit und Ort in ihrem eigenen Tempo mit den Inhalten des Kurses beschäftigen. Bei Problemen erhalten sie stets Unterstützung von den Mitarbeitenden des Regionalbüros Südwestfalen. Der Blended Learning Kurs beginnt am 20.02. mit der Freischaltung der Online-Lernplattform und endet mit der Präsenzveranstaltung am 20.03. Bei Interesse können Sie sich ab sofort über die Seite der VHS Brilon Marsberg-Olsberg für den Kurs anmelden. Die Teilnahme ist für Sie kostenlos. Den Link finden Sie im Internet, im Beitrag unter dieser Folge. Damit Sie ausreichend Zeit für die Bearbeitung der Online-Inhalte haben, melden Sie sich bitte bis spätestens 5.3. für den Kurs an. Darüber hinaus haben wir eine Infoveranstaltung zum Thema häusliche Pflege und Kurse für Nachbarschaftshilfe für Sie. Diese wird am 9.3. von 18 bis 19.30 Uhr im Berufskolleg Attendorn stattfinden. Frau Hufnagel vom Kreis Olpe wird dort zum Thema häusliche Pflege informieren. Frau Lütteke ergänzt dies um Informationen zu den Versorgungsstrukturen für Menschen mit Behinderungen im Kreis Olpe. Darüber hinaus werde ich mit dabei sein und über Möglichkeiten und Voraussetzungen der Nachbarschaftshilfe informieren. Weitere Infos und Anmeldungen erfolgen über die VHS Olpe. Dann haben wir noch einen Online-Vortrag zum Thema Schwerhörigkeit und Hörschädigung im Alter für Sie. Das Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen lädt dazu in Kooperation mit den Senioren-Servicestellen Bad Laasfe, Burbach, Erntebrück, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Neunkirchen, Wilnsdorf und dem Seniorenbüro Netphen alle Interessierten ein. Die Referentin Anna Heske vom Demenz-Service-Zentrum für Menschen mit Hörschädigungen in NRW gibt in ihrem Vortrag einen Einblick in die Themen Schwerhörigkeit und Hörschädigung, Hörschädigung und Demenz und Kommunikation und Umgang. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet online über Zoom statt. Eine telefonische Teilnahme ist ebenfalls möglich. Das genaue Datum der Veranstaltung erfahren Sie zeitnah auf den Seiten des Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen. Des Weiteren bietet die Seniorenservicestelle der Stadt Hilchenbach mit weiteren Kooperationspartnerinnen von März bis Mai im Victoria Filmtheater in Dahlbruch eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Senioren machen sich schlau, Sicherheit und Lebensfreude im Alter an. Die Teilnehmenden können sich auf verschiedene Vorträge freuen, wie beispielsweise falsche Polizeibeamte und andere Betrüger, Erste Hilfe Fresh Up, Senioren im Straßenverkehr und Medikamente im Alter sicher einnehmen. Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sowie Anmeldemodalitäten finden Sie demnächst auf der Seite des Regionalbüros Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen. Sollte es im März behördlich noch nicht erlaubt sein, die Veranstaltungsreihe durchzuführen, dann soll die Veranstaltungsreihe in den Herbst verschoben werden. Zum Abschluss haben wir noch zwei Empfehlungen für Online-Seminare für Sie. Zum einen bietet das Kölnische Stadtmuseum die digitale Führung Das alte Köln erleben. Besucht wird unter anderem der historische Altermarkt. Dazu eingeladen sind Menschen mit Demenz in einer frühen und mittleren Phase sowie deren Familienangehörige und professionelle oder ehrenamtlich Betreuende. Die Führung findet statt am 24.02. Beginn ist um 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Außerdem wird von der Rhein-Mosel-Akademie das Webinar Resilienz in der Pflege angeboten. Das Angebot richtet sich an Pflegende und Interessierte. An 5 Terminen vom 23.02. bis 4.03. werden in Vorträgen und Workshops verschiedene Aspekte des Themas Resilienz bearbeitet. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt. Alle Veranstaltungshinweise und die jeweiligen Links zur Anmeldung haben für Sie im Transkript zum Hörbeitrag zusammengefasst. Das Transkript finden Sie im Beitrag zu dieser Folge auf den Seiten des Regionalbüros Südwestfalen verlinkt oder in der Videobeschreibung, wenn Sie diesen Beitrag auf YouTube hören.
Vielen Dank, Yannick. Es ist schon einiges los am Jahresbeginn in Südwestfalen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, gucken Sie einfach auf die Homepage des Regionalbüros Südwestfalen. Kommen wir nun zur Rubrik Sie fragen, wir antworten. Unser Ort, mit Ihnen in Kontakt zu kommen, Ihre Fragen aufzugreifen. Annalena Krieger hat für Sie heute etwas vorbereitet. Unter anderem mit Informationen zur Corona-Schutzimpfung. Bitte, Annalena, du hast das Wort.
Die Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 ist im Moment in aller Munde und ein Thema, was für viele mit viel Unsicherheit behaftet ist. Erst einmal ist die Sorge da, was stellt die Impfung denn mit mir an? Man hört viele gegensätzliche Meinungen zur Impfung und auch von Impfgegnern hört man viele Argumente und Behauptungen, die auf den ersten Blick auch wirklich glaubwürdig erscheinen. Vor einer Impfung ist es wichtig, sich mit sicheren Quellen zu informieren. Sichere Quellen sind zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, das auf seinem YouTube-Kanal mit anschaulichen Videos die Wirkungsweise des Impfstoffes erklärt. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das Ministerium für Gesundheit, das Paul-Ehrlich-Institut oder Informationen der Ständigen Impfkommission sind sichere Informationsquellen. Eine zweite Frage ist, zu welcher Impfkategorie gehören die Angebote zur Unterstützung im Alltag? Laut der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung des Bundesministeriums für Gesundheit vom 8. Februar 2021 sind die Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des Paragraphen 45a SGB 11 explizit aufgenommen worden und fallen in die Kategorie hohe Priorität. Sobald die Kreise und kreisfreien Städte das Impfverfahren vorbereitet haben, werden die Azuyas per Brief informiert. In diesem Schreiben ist erklärt, was dann zu tun ist. Dies kann in jedem Kreis oder der kreisfreien Stadt unterschiedlich sein. Auch die Vergabe der Termine können unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie schnell die Impfverfahren vorbereitet sind. Im Moment heißt es deshalb für viele Azuyas abwarten. Eine dritte Frage ist aktuell, wie kommen Menschen, die über 80 Jahre sind und keine Angehörigen haben oder die in der Nähe wohnen, zu dem zuständigen Impfzentrum? Falls diese Person einen Pflegegrad hat, kann man die Begleitung über das Entlastungsbudget abrechnen. Dies ist nur schnell aufgebraucht, wenn man bedenkt, dass oft lange Fahrzeiten zu den Impfzentren notwendig sind und die Wartezeit im Impfzentrum auch mitberechnet wird und dies bei 2 Impfterminen. Daher fallen in dieser Zeit andere Hilfen im Entlastungsbudget raus. Wenn die Corona-Impfung nicht durch ein mobiles Team vor Ort möglich ist, können die Krankenkassen bei Pflegebedürftigkeit ab Pflegegrad 3 und Behinderung Merkzeichen AG, BL und H die Kosten für eine Krankenfahrt zum nächstgelegenen Impfzentrum übernehmen. Dies ist aber eine Empfehlung des GKV-Spitzenverbands. Daher informieren Sie sich bitte bei der zuständigen Krankenkasse, ob Sie die Kosten übernehmen. Es sind auch verschiedene Angebote in den Regionen ins Leben gerufen worden. Erkundigen Sie sich am besten bei Ihnen vor Ort, ob es Maßnahmen des Kreises oder der kreisfreien Stadt, eines Vereins oder eines Wohlfahrtsverbandes gibt. Im zweiten Teil der Rubrik Sie fragen, wir antworten, möchte ich Ihnen Begriffe erklären. Diese Begriffe werden Ihnen bestimmt in den nächsten Folgen begegnen. Die Begriffe sind AnfÖVO und Azuyas. Was ist denn eigentlich die AnfÖVO? Die Anerkennungs- und Förderungsverordnung regelt die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und die Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur in Nordrhein-Westfalen. Das Ziel der AnfÖVO ist es, durch Hilfsangebote anspruchsberechtigte Personen zu unterstützen, dass sie möglichst lange zu Hause selbstbestimmt und selbstständig leben können. Die AnfÖVO ist sozusagen für uns als Regionalbüro die kleine Bibel des Arbeitsbereiches A. Aber was steckt denn jetzt hinter dem Begriff Azuya? Azuya heißt unabgekürzt Angebote zur Unterstützung im Alltag. Oft werden sie auch Entlastungsangebote genannt. Angebote zur Unterstützung im Alltag sollen dazu beitragen, Pflegebedürftige und deren Angehörige zu entlasten. Außerdem sollen sie dabei helfen, dass sie möglichst lange in ihrem häuslichen Umfeld bleiben können und dabei die sozialen Kontakte aufrechterhalten können und den Alltag bewältigen können. Dabei gibt es verschiedene Angebote. 4 Möglichkeiten sind das an der Zahl. Das sind Betreuungsangebote, Angebote zur Entlastung pflegender Angehöriger, Hilfen bei der Haushaltsführung und individuelle Hilfen im Alltag. Bei all diesen Angeboten kann man den Entlastungsbetrag einsetzen. Das sind die 125 Euro, die jedem Pflegebedürftigen mit einem Pflegegrad zustehen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der AnfÖVO oder auch auf der Homepage des Regionalbüros.
Vielen Dank, Annalena. AnfÖVO und Azuya, 2 kryptische Worte. Haben Sie dazu noch Fragen oder möchten Sie etwas anderes wissen? Schreiben Sie uns. Kommen wir in Kontakt. Sie fragen, wir antworten. Unter südwestfalen@rb-apd.de. Schreiben Sie uns Ihre Fragen, Ihre Anregungen, aber natürlich auch Ihre Kritik. Wir freuen uns auf einen regen Austausch. Wie geht es jetzt weiter? Im März ist der nächste Hörbeitrag geplant. Thema: Angebote zur Unterstützung im Alltag. Die Azuias. Und da sind sie auch schon wieder. Interviewt wird Nina Lauterbach-Dannenberg, Chefin des Arbeitsbereiches Azuja bei der Koordinierungsstelle in Köln. Eine Kollegin von Christian Herth. Nun sind wir am Ende des ersten Beitrages angekommen und ich hoffe, wir konnten Sie gut informieren. Mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, bleiben Sie bitte gesund und zuversichtlich. Passen Sie gut auf sich auf und auf bald. Ihre Charlotte Boos.
Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und unsere Ansprechpartner in Ihrer Region finden Sie auf unserer Internetseite www.alter-pflege-demenz-nrw.de.